Einen ganz herzlichen guten Morgen. Es ist für mich wirklich ein Riesenvorrecht, wieder bei einem Männertag dabei zu sein. Ich war beim ersten dabei. Ich war schon, wie viele Jahre ist das her? 4, 5? Irgendwie sowas. Und das war für mich richtig ein Vorrecht und auch Riesenfreude. In unserer Gemeinde haben wir einmal im Monat so ein Männertreffen. Und da wird immer grilliert, das gehört einfach dazu, besonders in Argentinien. Für die, die es nicht wissen, zusammen mit meiner Frau sind wir Missionare in Argentinien. Und da, wenn sich Männer treffen, da gehört der Grill einfach dazu. Und ich sehe, in der Schweiz macht ihr das genauso. Mal sehen, wie das dann schmeckt. Aber auf jeden Fall, vielleicht argentinisches Fleisch, weiß auch nicht. Mal sehen, was kommt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wird grilliert und das ist schön. Und ja, wir haben sehr notwendig, auch gerade ganz persönliche Themen, die eben uns Männer anbelangen, einfach durchnehmen. Und das wollen wir an diesem Tag machen, in 4 verschiedenen Aspekten. Und danke auch für alle Gebete. Es braucht einfach Gottes Gnade auch dazu. Und ja, wir wollen gleich anfangen mit der Geisteserfüllung. Und da hatten wir ja gerade diese Stelle aus Epheser 5, Vers 18 gelesen. Wir sollen uns nicht mit Wein berauschen, sondern sollen vom Geist erfüllt werden. Und wenn man das so in der Bibel studiert, dann findet man vielleicht 2 Aspekte. Es gibt verschiedene Momente, Facetten, wo Gott in seiner souveränen Willen Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllte für bestimmte Aufträge, für bestimmte Situationen. Im Neuen Testament können wir zum Beispiel Johannes der Täufer finden, Elisabeth, Zacharias und so weiter. In bestimmten Moment Fülle des Geistes, aber automatisch von Gott. Aber generell das andere und gerade was unsere Stelle jetzt angeht, ist es ein Gebot, was Gott für uns gibt, ja, also wir müssen voll Geistes werden, werdet voll Geistes. Und da möchte ich einfach ein paar Merkmale oder Eigenschaften davon aufzeigen, die wir gerade in diesem Text, jetzt, den wir gerade gelesen haben, finden. Ich tue das jetzt nur kurz anreißen, weil ich wollte eigentlich zu einer Person übergehen, die diese Eigenschaften hatte. Und was wir gerade in diesem Text sehen, nicht alle Gläubige haben die Fülle des Geistes. Wenn dieses Gebot da ist, werdet voll Geistes, also das heißt, nicht alle sind voll Geistes. Sie kann gewonnen und verloren werden und wieder gewonnen werden, diese Fülle des Geistes. Es hängt von unserer Hingabe ab. Also es ist nicht eine Entscheidung Gottes, sondern es ist unsere Entscheidung. Es ist ein Gebot. Das Verb steht da in Imperativ und wenn ein Gebot da ist, dann kann man das auch gehorchen. Es gibt diese Möglichkeit. Logischerweise kann es dann auch ausgeführt werden. Der Befehl steht im Plural, Vielfalt, also es ist für alle Gläubige. Es ist nicht nur für den Ältesten der Gemeinde, für den Leiter einer bestimmten Aktivität, nein, das ist für alle. Es geht um eine konkrete Handlung, also vom Urtext her, ja, vom Griechischen. Es ist etwas, was in einem Moment passiert. Aber der Text sagt uns geradeaus, wir sollten da suchen, dass das immer wieder neu da ist. Immer wieder da. Konstante Hingabe ist dafür notwendig. Der Heilige Geist ist eine Person. Und im Moment, wo wir uns bekehrt haben, haben wir den Heiligen Geist schon empfangen. Epheser 1, Vers 13, gerade derselbe Brief, redet davon. Im Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Heiland und Erlöser angenommen haben, haben wir den Heiligen Geist. Aber etwas ganz anderes ist, dass der Heilige Geist uns ganz hat. Und darauf wollen wir gerade hinaus. Er nimmt uns ein. Er will den ganzen Raum einnehmen in uns. Es geht um absolute Kontrolle. Christus oder ich. Da sehen wir auch gerade diese Parallele, gegensätzliche Parallele. Nicht voll Wein. Und was bewirkt der Wein? Der Wein, der nimmt ein. Man läuft dann komisch, man redet komisch. Also der Wein oder Alkohol hat eine Person eingenommen. Und jetzt gerade gegenüber dem, der Heilige Geist hat diese Person eingenommen. Und ja, Nichtbefolgung dieses Gebotes ist Sünde. Wer weiß, das Gute zu tun und es nicht macht, dem gilt das als Sünde. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir da nicht ohne weiteres so einfach auf Seite lassen können. Im Gegenteil. Es wird wenig davon geredet. Und deswegen sieht es auch oft in unserem Leben, in Gemeinden auch dementsprechend aus. Welche Auswirkungen hat eine Fülle des Geistes? Wenn ein Gläubiger jetzt wirklich vom Geist erfüllt ist, wie sieht das aus? Oder was sieht man da? Erstens ist es ein Leben, was in Ordnung ist. Gegenüber der Ausschweifung, die der Wein verursacht, wenn er zu viel getrunken wird, ja, dann gibt es ein Leben, was in Ordnung ist. Vom Geist kontrolliert und geleitet in jedem Bereich des Lebens. Ist auch eine Ermutigung für andere. Das sehen wir einfach alles im Kontext. Also das ist eine Person, auf der man zugehen kann, die einem ermutigen kann, von der man Hilfe bekommen kann. Das ist das, was wir in diesem Kontext sehen. Es ist geprägt von Lobpreis. Es ist eine Person, die Gott dauernd anbetet, für die Gott ganz groß ist. Er hat viel von dem Heiligen Geist in seinem Leben und dann dementsprechend betet er auch Gott an. Es ist ein Leben voll Dankbarkeit. Also wenn das eine Person ist, die dauernd immer etwas zu kritisieren hat, immer was zu bemängeln, immer das Negative findet, ja, dann können wir geradeaus sagen, da fehlt Fülle des Geistes. Denn die Fülle des Geistes bewirkt einfach diese Dankbarkeit. Und wenn wir dann die Verse weiterlesen würden, die haben wir jetzt nicht gelesen, aber einfach Kapitel 5 weiter, Kapitel 6 und so weiter, dann sehen wir Folgendes. Da gibt es verschiedene Beziehungen, die auch vom Geist kontrolliert werden. Gerade in Kapitel 5, da sehen wir, wie ein Mann gegenüber seiner Ehefrau reagiert. Er behandelt sie mit Liebe, mit Sanftmut, ja, mit Sensibilität. Das ist ein Mann voll Geistes. Natürlich, die Frau voll Geistes unterordnet sich dem Manne. Die Kinder gehorchen den Eltern, wenn sie voll Geistes sind. Und in der Gesellschaft selber. Ja, der Arbeiter, der unterordnet sich dem Chef und so weiter. Finden wir alles im Epheserbrief. Was finden wir noch? Andere Eigenschaften, ein Leben des Sieges. Kapitel 6, ja, die Waffenrüstung und so weiter. Das ist nicht einer, der immer ja mal oben, mal unten ist. Nein, das ist ein Leben im Sieg. Das heißt nicht, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr sündigen, weil da würden wir gegen 1. Johannes 1 gehen, weil da steht es ja ganz klar, dass wir immer noch sündigen, aber das ist ein Leben, wo eigentlich immer in Richtung Sieg geht. Es ist ein Leben des Wachstums, geistlicher Reife. Natürlich, wenn wir die Fülle des Geistes haben, da werden wir geistlich reifer. Das sieht man, das merkt man. Von Jahr zu Jahr einfach nicht nur älter, graues Haar oder so. Nein, nein, reifer, geistlich. Es fördert auch die Einheit. Apostelgeschichte 4, 32, die wurden erfüllt vom Heiligen Geist und sie waren eins, Riesengemeinde, Tausende von Bekehrten, aber Einigkeit. Es fördert die Freigebigkeit, das sehen wir auch in dieser ersten Gemeinde. Gelebt in Heiligkeit, Sünde wird aufgedeckt und verurteilt. Und das ist eben gerade das Thema von dieser ersten Stunde. Wir kennen ja die Geschichte von Ananias und Sapphira, die da tot umgefallen sind, weil sie eben Sünde in ihrem Leben einfach vertuscht haben, verheimlicht haben, was vorgestellt, was sie eigentlich nicht sind. Es ist auch Freude inmitten schwierigen Umständen. Selbst da. Wir haben gerade für Susan gebetet. Ich habe sie noch vor ein paar Tagen gesehen, bevor sie ins Spital geliefert wurde, und obwohl sie Schmerzen hatte, immer dieses Lächeln auf dem Gesicht. Das ist Fülle des Geistes, liebe Geschwister. Ja, das ist Fülle des Geistes. Inmitten Schmerzen, ja, sie hat gesagt, nicht fest umarmen, logisch, aber diese Freude im Herrn, Fülle des Geistes. Mut und Unterscheidungsvermögen, auch in Apostelgeschichte 6, Mut, Verfolgung, um Christi Willen zu ertragen, Christusähnlicher Charakter, da kommen wir gerade noch drauf, Dienst und Segen für andere. Ja, wenn man erfüllt vom Heiligen Geist ist, dann wo kann ich dienen? Wo bringe ich mich ein? Werden wir noch mehr darüber hören. Und ist natürlich ein Leben vollkommenen Glückes. Weil man ist das am Machen, was Gott von uns erwartet. Deswegen ist die Fülle des Geistes so unwahrscheinlich wichtig. Wir könnten da gar nicht ohne dem leben. Wie wird sie jetzt erlangt? Ja, das könnte ja unsere Frage sein. Ja? Wie bekomme ich die Fülle des Geistes? Es gibt in der Bibel kein Gebot, dafür zu beten. Natürlich hängt das Gebet damit zusammen, damit wir Fülle des Geistes bekommen. Aber wir werden nicht aufgefordert, dafür zu beten. Es hängt davon ab, wie wir leben, wie wir handeln. Und dann einfach drei Bibelstellen, die auch mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Und wenn wir diese drei beherzigen, dann werden wir die Fülle des Heiligen Geistes haben. Ja? Also erstens, betrübt den Heiligen Geist nicht. Wie betrüben wir den Heiligen Geist, wenn wir einfach Sünde in unserem Leben zulassen? Das betrübt den Heiligen Geist, der in uns ist. Ganz einfach. Das zweite negative Gebot, den Geist löschet nicht oder dämpft nicht, sagen andere Übersetzungen. Von löschen, da könnten wir ein Feuer, Kohlenfeuer, ja, jetzt wird da überall gegrillt und so weiter. Wenn ich da jetzt Sand drüber schütte oder mit dem Feuerlöscher hingehe, dann wird es erstickt. Genau das ist das Bild. Wie kann ich den Geist dämpfen, bremsen? Indem ich das, was er in mir und durch mich machen wollte, nicht mache. Zum Beispiel, die Schrift sagt ganz klar, ich soll mir das Bibelstudium widmen. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Betet ohne Unterlass. Predigt das Evangelium. Der Heilige Geist, in dem Moment, wo wir ihn bekommen haben, hat er uns mindestens eine Geistesgabe gegeben. Wenden wir sie bringen wir uns ein, das ist eben dem Heiligen Geist gehorchen. Und wenn wir das nicht machen, dann bremsen wir ihn. Er möchte gerne mehr in uns und durch uns wirken, aber wir lassen es nicht zu. Wir löschen dieses Feuer. Und dann kommt etwas Positives. Wandelt im Geist. Galater 5, Vers 16. Und so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollführen. Und da kommt gerade eine interessante Liste, traurige Liste vom Werke des Fleisches. Also, wenn ein Gläubiger noch im Fleisch lebt und diese Fleischlüste Raum gibt, dann wandelt er eben nicht im Geist. Und dieses Wort wandeln erscheint ja öfters im Neuen Testament. Und das bedeutet, die Schritte, die ich täglich mache, in eine bestimmte Richtung. Wir haben es ja gerade erwähnt, ein Gebetsleben führen, Bibelstudium, das Versammeln, Zeugnis geben, sich einbringen und so weiter. Ja, das sind jeden Tag Entscheidungen, natürlich nicht in Sünde gehen, fallen und so weiter. Jeden Tag sind das Schritte, die ich in eine bestimmte Richtung gehe. Das ist Wandel im Geist. Und ja, was ist das Ergebnis? Wenn man sät, dann erntet man auch. Und dann kommt die Frucht des Geistes als Konsequenz. Ja, ich möchte gern die ganze Frucht des Geistes haben. Es gibt ja diese neuen Eigenschaften. Ja, da nicht den Geist betrüben, nicht den Geist dämpfen, im Geist wandeln. Dann gibt es die Frucht des Geistes. Und wenn wir da so diese Liste anschauen, wir haben jetzt keine Zeit, das zu machen. Aber ja, wie sieht das aus? Manchmal, wenn man da so Trauben hat, da gibt es doch vielleicht unter diesen schönen blauen Beeren vielleicht eine, die noch so richtig grün ist. Ja, ja, das ist vielleicht die Geduld. Und ja, da ist noch nicht die Frucht ganz reif. Da fehlt noch etwas. Da muss noch was hinzugetan werden. Und das ist unsere Verantwortung. Also wenn wir die Fülle des Geistes nicht haben, dann ist es nicht ein Problem Gottes. Er möchte das schenken, aber das ist unsere Verantwortung. Deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Okay, aber jetzt wollen wir mal ganz praktisch werden und Ich habe mal lange Zeit die Person Elisa studiert. Und wenn ihr heute nach diesen vier Versammlungen noch mehr Interesse habt, wie ein Mann voll Geistes lebt, handelt, redet und so weiter, dann müsst ihr einfach Elisa studieren. Wir kennen ja die Geschichte. Der Elia war ja sein Vorgänger, Elisa war sein Diener und dann kam es zum Ende des Dienstes des Elia hier auf der Erde und er sagt dem Elisa, kannst dir wünschen, was du willst. Ich werde es dir geben. Und der Elisa sagt, ich möchte eine doppelte Portion vom Geist haben. Er hat gesehen, wie wichtig, wie ausschlaggebend die Fülle des Geistes in seinem Meister war. Du, das brauche ich auch. Wenn ich diesen Dienst verrichten will, dann brauche ich das. Und er hat es bekommen. Und wir sehen, dass Elia eine bestimmte Anzahl von Zeichen getan hat und Elisa genau das Doppelte Fülle des Geistes, ja? Er hat sich danach gesehnt und hat es bekommen. Und jetzt werden wir die Auswirkungen sehen. Und heute werden wir Folgendes sehen. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, deswegen lade ich euch ein, einfach diese Person noch weiterhin zu studieren. Ein Mann voll Geistes hält sich rein. Ein Mann voll Geistes ist sensibel. Ein Mann voll Geistes bringt sich ein. Und ein Mann voll Geistes vertraut Gott. Okay, jetzt wollen wir gleich mal zum Ersten gehen. Ein Mann voll Geistes hält sich rein. Und wer eine Bibel dabei hat, kann ja schon mal diese Stelle suchen. 2. Könige 4, 38 und folgende. Da finden wir die Geschichte, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Und vorher noch ein kurzes Beispiel. Eine Schülergruppe, diese Geschichte lief in Deutschland ab, und eine Schülergruppe wollte einen Ausflug in einen stillgelegten Kohlewerk machen. Und als sie sich trafen, war eine der Kameradinnen, eine der Schülerinnen, war mit einem weißen Kleid gekommen. Und da sagten die Kameraden, wie kannst du nur? Du kannst nicht mit einem weißen Kleid in ein Kohlenwerk reingehen. Und da wurde so viel darüber diskutiert. Und schlussendlich ging sie zu einem von den Bergmännern da und hat gefragt, kann ich mit einem weißen Kleid da runtergehen? Der Mann hat gesagt, ja, kannst du. Aber ich garantiere nicht, dass das Kleid weiß ist, wenn du rauskommst. Wenn wir mit der Welt, dieses System, was von Satan dirigiert ist, uns da reinlassen, da hineingehen, es geht nicht ohne Beschmutzung ab. Das ist die Realität. Und jetzt wollen wir mal diese Geschichte mal einfach oder die Geschichte lesen und dann die Parallelen zu uns ziehen. 38, Elisa aber kam wieder nach Gilgal. Und es war eine Hungersnot im Lande. Und die Prophetensöhne saßen vor ihm und er sprach zu einem Burschen, setze den großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetensöhne. Da ging einer aufs Feld hinaus, um Kräuter zu suchen. Und er fand wilde Gurken und las davon sein Kleid voll wilde Gurken. Und als er heimkam, zerschnitt er sie in den Gemüsetopf. Denn sie kannten sie nicht. Als man es aber zum Essen vor die Männer ausschüttete und sie von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, gib Mehl her. Und er warf es in den Topf und sprach, schütte es auf vor die Leute, dass sie es essen. Da war nichts mehr Böses mehr im Topf. Okay, erstens mal wollen wir sehen, dass wir gefährlichen Einflüssen einfach ausgesetzt sind. Und das möchte ich einfach ein wenig noch vertiefen. Gottes Kinder sind anfällig für Einflüsse. Wir leben in dieser Welt. Wir arbeiten in dieser Welt. Wir haben Kontakt mit Leuten von dieser Welt, mit den Prinzipien dieser Welt und so weiter. Wir sind beeinflussbar und wir können beeinflusst werden. Das ist einfach so. Und wer sagen würde, nein, mir passiert das nicht, da müssen wir nur an die Stelle vom Apostel Paulus denken, wo gesagt hat, ja, wer sich dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Wir leben einfach in dieser Realität. Diese Möglichkeit ist einfach da. Ja, Gottes Kinder können beeinflusst werden von diesem System. Gottes Kinder können auch von der Sünde überrascht werden. Da sehen wir gerade Galater 6,1. Ja? Wenn einer von einer Sünde überrascht wurde, ist die Idee von dieser Stelle. Aber jetzt zurück zu unserer Geschichte. Da gab es einen Mann, einer von diesen Prophetensöhnen. Wir werden da noch ein bisschen darauf zurückkommen, aber das war so etwas wie eine Bibelschule, ja? Die da studierten, das Wort studierten. Und was mich da besonders aufgefallen ist, es steht das Wort einer. Ja, einer ging aufs Feld hinaus, um Essen zu suchen. Okay, wenn jetzt einer mal aufs Feld spazieren geht, das ist ja okay. Das ist ja gut. Und noch mehr, wenn es darum geht, um etwas Essbares zu suchen für diese Gruppe. Aber was mich da, in der Bibel ist ja nichts selbstverständlich. Ja? Es hat eh alles einen Sinn. Und er hatte die Gruppe dieser Bibelschüler verlassen und war alleine losgezogen, um nach etwas Essbarem zu suchen. Er ging nicht mit einem anderen oder zu dritt oder so weiter. Und wann sind wir besonders beeinflussbar von dem, was die Welt uns bietet? Wenn wir alleine sind. Zum Beispiel mit dem Handy in der Hand. Wenn wir abends, meistens sonntags abends, das ist ganz interessant, ja, einfach mal am Handy da rumspielen und dann auf einmal ist die Sünde da. Einsamkeit, wenn wir nicht einen Ratgeber suchen oder nicht auf Ratschläge hören, Einsamkeit, das sind die Momente, die zu großer Gefahr werden. Die Einsamkeit Evas brachte den Sündenfall. Die Einsamkeit von Davids brachte Ehebruch und Mord. Die Einsamkeit von Simson brachte ihn dazu, dass er sein Augenlicht verlor und seine Kraft. Manchmal ist es auch die Einsamkeit, die uns emotional angreift. Dann sind wir betrübt und ganz am Boden. Ja, das passiert allen. Apostel Paulus, Jesus selber, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Das ging richtig zu Herzen. Du, ich brauche Hilfe, ich brauche Gemeinschaft mit euch. Und sie sind eingeschlafen. Der Apostel Paulus, letzter Brief, den er schreibt, 2. Timotheus. Ja, komm Timotheus und komm bald und bring den Markus mit. Ich stehe hier alleine, alle haben mich verlassen. Also wenn der Apostel Paulus so etwas durchmachte, es bleibt uns anderes übrig. Ja? Kann genauso sein, vielleicht noch viel schlimmer. Aber wir brauchen eben Gemeinschaft. Die Heilige Schrift warnt uns eben von dieser Situation. Zum Beispiel Prediger 4, Vers 10, das habe ich jetzt nicht hier auf der Folie. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Wehe dem, der alleine ist. Wie gut hat Gott die Ehe erfunden? Wir haben einen Partner, wir haben jemanden, mit dem wir austauschen können. Und wie wichtig das ist, dass wir austauschen. Wir Männer, wir sind da eher zurückhaltend, ja? Die Frauen, die reden, ja, meistens. Und wir sind da eher zurückhaltend. Aber gerade für das ist die Ehe, liebe Geschwister. Wir können mit dem wir was zu kämpfen haben, mit dem, was wir durchmachen, wir können das weitersagen. Und die Missionsarbeit, Evangelisation, Jesus hat uns gezeigt, wie das funktioniert, mindestens zu zweit. Paulus immer begleitet, außer in einem Moment, wo er verfolgt wurde. Also Gottes Kinder können überrascht werden, deswegen ist es nicht gut, dass sie alleine sind. Wir brauchen Gemeinschaft. Schön, dass ihr heute hier seid. Ja, ihr hättet doch bei dem schönen Wetter irgendetwas anderes machen können. Aber wer weiß, ob das unbedingt gut gewesen wäre. Unter der Woche die Versammlung, Gebetsversammlung. Sonntags, schönes Wetter, ach komm, lasst uns einfach irgendwo hingehen. Und die Versammlung? Zweitens, der Charakter der gefährlichen Einflüsse, das sehen wir auch in dieser Geschichte. Erstens ist es eine harmlose Erscheinung. Ja, dieser Mann, unsere Geschichte, er fand da wilde Gurken. Und es gibt da verschiedene Übersetzungen. Die einen sagen, das waren wilde Kolokinten, Kürbis-ähnliche Gemüse. Und ich habe das ein bisschen nachgeforscht. Und das ist so eine Art Gewächs, das ähnlich wie eine Orange aussieht. Ja? Also ich esse Orangen sehr gerne. Also da würde ich wahrscheinlich auch drauf reingefallen sein. Ja? Natürlich war das wahrscheinlich so ein Gewächs am Boden oder mit Ranken. Orangenbaum ist ganz was anderes. Aber vielleicht wäre ich da der Täuschung auch auf den Leim gegangen. Und eben genau das ist es. Es ist ähnlich wie etwas Gutes. Und das, da ist die große Gefahr. Das sehen wir auch in der Natur. Was wir da auf dem Bild haben, ist eine Orchidee. Aber da ist, wenn ihr genau beobachtet, ein Insekt, das da gerade aus dieser Orchidee kriecht oder gerade da an der Orchidee wartet. Das ist eine Gottesanbeterin, wie man die so nennt. Und die wartet auf irgendeine Fliege, Biene oder was es auch sein mag. Sie sieht wie eine Orchidee aus. Arme Insekt, der da in die Nähe kommt. 5 Minuten ist er aufgefressen. Und genau so, das macht die Welt. Sie bietet uns Sachen an, die auf dem ersten Blick sehr gut sind und scheinen, oh, das musst du unbedingt haben. Und dann kommt der Fall. Es ist also nichts Besonderes, sagt die Schrift, der Apostel Paulus. Der Satan, der verstellt sich ja als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14, sagt ja das der Apostel Paulus, und im Vers 15 geht es noch weiter. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Ja, so haben wir überall, leider sind sie manchmal sogar in den Gemeinden drin. Sie sehen aus, oh, die, ach, so heilig, so wunderbar, aber eben Verführer. Aber es gibt dann so ganz besondere Anziehungspunkte. Und Jakobus 1, Vers 14 sehen wir, da sagt er, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Also, da sind wir zwei Wörter, die da erscheinen. Gereizt und gelockt. Sie haben denselben Sinn, aber sind ein bisschen verschieden. Das eine ist, wie das Bild einer Falle, zum Beispiel Mäusefalle. Wenn ich eine Maus wäre, ich würde da direkt reinlaufen, weil ich habe den Käse so gerne und besonders den Schweizer Käse. Also da wäre bei mir sofort alles aus. Und das ist das eben, was hier der Jakobus sagt, gereizt. Also ich werde da so richtig angezogen davon. Und das andere, das gelockt, das ist das typische Beispiel von einem Angelhaken, auf dem man irgend so einen Köder draufstülpt und der Fisch sieht nur das, was ihm so schmeckt. Sieht nicht den Haken dahinter und das bedeutet für ihn den Tod. Er wird aus seinen Sicherheits, oder so beide, die Maus und der Fisch, die werden aus dem Sicherheitspunkt, wo sie sind, rausgelockt und da greift dann der Feind zu. Und gerade das ist das, was die Welt die ganze Zeit mit uns macht. Sie will uns dazu bringen. Zum Beispiel die Frauen, die für Josef, für David, für Simson eine Versuchung waren. Das waren sicher ganz schöne Frauen. Und vielleicht arbeitest du mit so einer Frau zusammen. Vielleicht geht dir so eine Frau über den Weg oder setzt sich gerade neben dir im Zug. Oder ja, der Feind ist sehr schlau. Ja? Er weiß, wie zu machen. Das natürlich auf allen anderen Gebieten auch. Materialismus. Paulus sagt nicht umsonst, dass die Geldgier die Wurzel alles Übels ist. Und wie viele sind darin gefangen? Wie viele? Und ich sehe das so oft leider. Sie leben nur noch für das Geld. Einer der stärksten Einflüsse sind heute in vielerlei Hinsicht diese sozialen Medien. Ja? Und wie schnell vergeht da eine Stunde und man klickt sich da durch und auf einmal ist eine Stunde weg. Und wahrscheinlich haben wir vielleicht nicht so viel Gutes gesehen. Ich würde sagen, nichts Erbauendes oder fast nichts oder gerade das Gegenteil. Und sind wir bereit, mal eine Stunde Bibel lesen, zu beten und so weiter? Wenn man dann noch die Pornografie erwähnt, kommen wir zu einem ganz schweren Problem. Es gibt einen Prediger, aus USA, der hat ganz, ganz viel Geld, eine Viertelmillion Dollar investiert, um eine ganz gut ausgearbeitete Umfrage zu starten über dieses Thema. Und diese Umfrage gibt ganz viele Daten, unter anderem 60% aller christlichen Männer kämpfen ganz brutal mit Pornografie oder sind pornografiesüchtig. Also, wenn wir das einfach hier anwenden würden und das schmerzt sehr, ja? 60% von uns, die wir heute hier sind oder zuschauen, haben mit Pornografie zu tun. Das ist grauenhaft. Grauenhaft. Immer wieder komme ich mit solchen Geschwistern oder kommen zu mir in die Seelsorge. Und einer, oh, das habe ich immer wieder gehört, zum Beispiel habe ich jetzt gerade im Kopf, sagte mir, du, ich lieg im Bett neben meiner Frau. Sie schläft und ich bin im Internet, also im Handy, in Pornografie drin. Neben meiner Frau. Und er kommt nicht los davon. Eben, Pornografie macht süchtiger als Kokain. Das ist einfach wissenschaftlich bewiesen. Deswegen ist es so schwer, das loszulassen. Und deswegen so wichtig, dass man einen Seelsorger zur Seite hat, dem man das ganze Leben öffnet und auch bereit ist, mal ganz konkret da immer wieder Fragen zu stellen. Wie geht's? Wie läuft's? Und, ja, wie sieht's aus? Was siehst du auf deinem Handy? Und dann die Auswirkungen. Ehe gehen kaputt. Ganz viele Krisen in Ehen entstehen gerade dadurch. Man gibt natürlich immer die Schuld der Frau, jetzt von unserer Seite aus, ja. Aber 66% der Ehen, die kaputt gehen, die hängen mit Pornografie zusammen. Und so könnte man noch natürlich viele andere Einflüsse nennen. Aber das reicht eigentlich schon. Und was bewirkt es? Ja, es macht kaputt. Und es tötet einfach ab. Ich habe da was übersprungen. Ah, Killer. Ja, das hat mir noch gefehlt. Als diese ersten Männer von den Eintopf kosteten, riefen sie entsetzt aus, der Tod im Topf. Mein Gott, ist der Tod im Topf. Ja, dieses Gewächs, das bewirkt solche Koliken, dass man davon sterben kann. Also das war wirklich was ganz Gefährliches, was die da versucht haben zu essen oder angefangen haben zu essen. Und wenn wir da in Jakobus weiterbleiben, Jakobus 1, Vers 15, danach, also wir haben ja gesehen, wir werden weggelockt von dem Sicherheitspunkt, ganz nah beim Herrn und bei Geschwistern und so weiter, ja. Aber was passiert danach? Vers 15. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also ganz einfaches Beispiel, was der Apostel hier gebraucht. Also wir haben das immer wieder vor Augen, die wir verheiratet sind. Die meisten haben eine Ehefrau, die vielleicht mal schwanger wurde. Ja? Wie fing das an? Ja, mikroskopisch. Ja? Es ist nicht sofort ein 9 Monate Bauch. Ja? Nein. Mikroskopisch fängt das an. Empfängnis, Entwicklung und natürlich dann die Geburt des Babys. Herrlicher Moment. Aber hier gebraucht der Apostel Paulus dieses Bild, um zu zeigen, es fängt ganz klein an. Und man sagt, ja, das ist nur, ja, alle machen das ja und ja, eben 60% der Gläubigen machen das. Und das ist doch, wenn ich das mache, ist auch kein Problem. Und ich kann damit umgehen, weißt du, ich habe das unter Kontrolle. Egal jetzt welche Sünde, ja, Materialismus oder was es auch sein mag, ja. Scheinbar harmlos, aber dann entwickelt sich und schließlich ist es sichtbar für alle, nicht wahr? Dritter Monat, vierter Monat, da sieht man schon das Bäuchchen, ja. Und nach 10 Monaten, dann hörst du es jede Nacht, ja. Also die Sünde, auf einmal ist sie ganz öffentlich. Alle sehen, hören, wissen's. Alle wissen Bescheid davon. Kann nicht versteckt bleiben. Und das Ergebnis, sagt der Jakobus hier, ist der Tod. Natürlich nicht nach jeder Sünde würden wir tot umfallen, sonst würde heute hier keiner sitzen. Ganz sicher nicht. Ja? Aber Tod in der Bibel, dieses Wort, bedeutet Trennung. Ja? Zum Beispiel leiblicher Tod ist, meine Seele trennt sich von meinem Leib. Der geistliche Tod ist Trennung von Gott. Und der ewige Tod ist die Hölle. Ewige Trennung von Gott. Und was bewirkt es eben, die Sünde? 1. Johannes Kapitel 1 zeigt so klar auf, okay, wir Gläubige, wir können in Sünde fallen, aber es hat ganz ernste Auswirkungen. Ich kann das jetzt nicht in Tiefe gehen, aber Verlust des Lichts, der Heiligkeit, der Freude, der Gemeinschaft, der Sicherheit, fangen an die Zweifel. Ja, bin ich überhaupt gläubig? Ja, schau mal, was ich wieder geleistet habe. Mann, jetzt bin ich wieder in dieselbe Sünde gefallen und immer wieder und nochmal. Nein. Wirklich, ich kann nicht gläubig sein. Und eben, da beginnen solche Zweifel. Man verliert den Frieden, man verliert das Vertrauen zu Gott und natürlich auch horizontal. Da kann ich nicht mehr mit meiner Frau reden und verstecke Sachen oder vertusche oder habe ein doppeltes Leben. Wie viele Männer haben so ein Leben? Hoffentlich niemand hier, aber wenn das so wäre, sofort Buße tun, sofort zum Herrn zu kommen. Ja? Es wird sowieso irgendwann mal ans Licht kommen. Und wenn man darin verharrt, dann gibt es Bestrafung von Gott. 1. Korinther 11 zum Beispiel. Ja, einige sind schwach, einige sind krank und einige sterben sogar. Gott nimmt sie hinweg, dass sie ihm nicht mehr Unehre bereiten. So ernst ist diese Sache, ja? Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn es in der Gemeinde ist, natürlich noch Gemeindezucht, was alles damit auch sich auf sich hält, ja? Also sehr ernst. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Welche Haltung müssen wir gegenüber diesen gefährlichen Einflüssen haben? Das sehen wir auch in dieser Geschichte. In dieser Haltung des Mannes sehen wir etliches, was er nicht geachtet hat. Also wir sollten keine unvorsichtige Haltung haben. Wir leben in einer Welt, und das können wir nicht verhindern, in der ein sehr großer Einfluss auf alle Gläubige ausgeübt wird. Natürlich, dass sie in Sünde fallen, dass sie in Sünde leben. Denn wenn der Feind uns da hat, dann bewirken wir nicht das, was der Heilige Geist in und durch uns wirken wollte. Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, erbauen, wachsen geistlich und so weiter. Deswegen, wir müssen sehr vorsichtig sein. Das kann heute nach der Botschaft sein. Ja? Da bekommst du eine Botschaft aufs Handy, ist mir auch schon passiert, ja, von einem, ja, ich glaube, das war ein Bruder, hat sich bekehrt und hat dann immer so kurze Videos geschickt von seiner Arbeit, hat so Innenausstattung gemacht und war dann immer ganz stolz, wenn irgendetwas ganz besonders gut gelungen war, und er hat wirklich gute Arbeit gemacht. Und da hat er immer so kurze Videos geschickt und solche Sachen machen mir, ja, hab ich Freude dran. Und irgendwann kommt dann ein Video und auf einmal nackte Frauen. Und ja, ich habe natürlich wieder so ein Video erwartet von irgendeiner Innenausstattung. Na, was Pornografie? Dann schreibe ich ihn, du, was hast du mir da geschickt? Ah, Entschuldigung, das war nicht für dich bestimmt. Aber wisst ihr, eben, Sünde kommt immer ans Licht. Merkt ihr? Aus Versehen, falsch geklickt, ja? Der Stefan war drin, ja? Dumm gewesen. Also, wir müssen sehr vorsichtig handeln. Seien wir vorsichtig mit dem, was wir in unser Leben hineinlassen, was hier reingeht, in den Augen, in den Ohren, mit wem wir zusammen sind, wo wir hingehen. Vorsicht, Vorsicht, ja? Großes Schild, Vorsicht, Ausrufezeichen da, ja? Wie viele Misserfolge und Schmerzen, die wir uns selbst und sogar anderen zugefügt haben, hätten wir uns ersparen können, wenn wir einfach vorsichtiger gewesen wären. Und oft kann man diesen Film nicht mehr zurückdrehen oder nur überspulen. Nein, das ist passiert. Das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Keine stolze Haltung, auch ganz gefährlich. Wir sind uns einfach manchmal zu gut, ja, um Rat zu fragen, anderen Hilfe zu bitten. Ja, dieser Mann, der hätte doch hingehen können zum Elisa und sagen, du, ist das was Gutes oder nicht? Du kennst dich ja aus, du bist doch Bauer, oder? Elisa war übrigens Bauer. Ja, der kennt sich da sicher aus. Na, ja, ich weiß doch sicher Bescheid, das weiß ich sicher, kommt doch gut. Stolz, Hochmut kommt vor dem Fall. Keine rebellische Haltung, das hängt natürlich mit dem vorigen zusammen. Der Samuel wird ja zum Saul gesandt und muss ihm sagen, Aussässigkeit ist wie Sünde der Weissagung und Widerspenstigkeit ist wie Götzen und Götzendienst. Ja, die Folge war Verlust des Reiches, weil er einfach stolz war und nicht auf Samuel hören wollte. Er wusste es besser, hat er alles verloren. Deswegen, welche Haltung müssten wir einnehmen? Eine demütige und wahrheitssuchende Haltung. Das ist das, was wir einfach brauchen. Der Teufel hat ganz viele Pläne des Irrtums, ganz viele, immer wieder was Neues, aber es geht immer in dieselbe Richtung. Er will uns verführen. Und dann, Herr, ich brauche dich. Herr, wo geht's lang? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das müsste unser tägliches Gebet sein. Dann können wir dem entgehen. Und dann müssen wir natürlich erkennen, die gefährlichen Einflüsse. In der Natur, ich habe da so ein paar Beispiele aus der Natur. Bei uns gibt es eine sehr giftige Schlange, das ist die Koralle. Und es gibt eine andere, die nennt man die falsche, ja, Koralle. Die sehen sich sehr ähnlich aus. Sie sind gleich lang, gleich dick und haben sogar dieselben Farben. Aber wenn ihr die Farbenordnung seht, merkt ihr, dass die giftige gelb und rot zusammen sind, bei der anderen nicht. Also da stelle ich mich jetzt nicht dahin und schaue, rot und gelb passen da zusammen? Ah nein, die nicht? Okay, nein, ich töte lieber die Schlange, ob sie jetzt gut ist oder schlecht, das tue ich dann nachher studieren. Aber eben, die Bibel sagt uns ganz klar, gibt uns Indizien oder ganz klare Wörter oder Aufträge, wo Sünde ist, ja, und wo wir nicht hingehen sollten. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, 33 steht, lasset euch nicht irreführen, schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten. Psalm 1, ja, wer auf den Stuhl der Spötter sitzt, ja, da geht's nur daneben, das kann nur schlecht kommen. Nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken mit meinen Kameraden und wer weiß, wo das noch hinführt, ja. Aber es gibt das natürlich auf allen Bereichen, ja, die Bibel ist ja ganz klar, was Sünde ist. Aber es gibt manchmal solche Bereiche, die nicht ganz eindeutig sind, wo die Bibel nicht klar sagt, das ist Sünde und das ist nicht. Aber da gibt der Apostel Paulus uns solche Prinzipien, nach denen wir uns halten können. Die finden wir in diesen Bibelstellen. Ich möchte einfach die Fragen am Schluss noch einfach zusammennehmen. Ja? Es bleibt alles, wird aufgenommen, also wenn einer das noch nachschauen will. Ist es gut für mich? Kann es mich beherrschen? Erbaut es mich? Zum Beispiel beherrschen. Gamen, ja? Da gehen 2 Stunden so vorbei, ja? Ich kann es nicht lassen. Du, jetzt komme ich doch noch ein Niveau höher oder sowas. Ja. Du, vielleicht hat es sich schon beherrscht, ja? Erbaut es mich? Kommt es aus dem Glauben? Verherrlicht es Gott? Könnte es für jemand ein Stolperstein sein? Ich habe die Freiheit, aber vielleicht ein anderer nimmt Anstoß dran und fällt dadurch in Sünde. Dann kommt das nicht in Frage. Eben gerade solche Eigenschaften oder Prinzipien, die wir anwenden können. Aber einfach zum Schluss, das Gegengift gegen gefährliche Einflüsse. Was macht dieser Mann? Was macht dieser Elisa? Ja? Um diese tödliche Wirkung, dieses Essen im Topf umzukehren, bat der Prophet nach Mehl, schüttet das Mehl da rein und es wird genießbar. Ganz interessant. Was bedeutet Mehl? In der Bibel, das Weizenkorn, Essen, Jesus, ja? Der Herr im Mittelpunkt, gute Ernährung, Schrift. Und dann wissen wir Bescheid, was gut und was schlecht ist. Dann spüren wir innerlich, da ist irgendetwas, da könnte die echte Koralle sein, ja, die scheint dieselben Farben zu haben, aber jetzt, das ist gefährlich, ja. Da ist die Gottesanbeterin mitten in der schönen Orchidee. Dieses Feingefühl dafür, dieses geistliche, Geistesunterscheidung, die bekommen wir, wenn wir ganz nah bei Jesus sind und viel die Schrift in uns aufnehmen. Da bekommen wir dieses Feingefühl. Und das sehen wir gerade in dieser Stelle. Und da möchte ich einfach noch Epheser 4, wir haben es ja in Epheser jetzt ein paar Mal gehabt, Epheser 4, 14 bis 16 lesen. Hängt alles mit der Fülle des Geistes zusammen, ja? Damit wir nicht mehr Unmündige sein, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, Jesus, der das Haupt ist, Christus, von welchen aus der ganze Leib zusammengeführt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also es zeigt die Gefahr dieser Einflüsse, aber auch wie wir dem entgegengehen können. Ganz nah bei dem, der sich das Weizenkorn nannte.
Jesus.
Ganz nah bei ihm. Und wenn wir jetzt da denken, ein Mann voll Geistes, der hält sich rein. Wie sieht es da mit uns, mit deinem Leben ganz konkret heute aus? Gibt es da irgendetwas, wo Sünde vielleicht mikroskopisch zugelassen wird? Mach kurz einen Prozess. Die darf man abtreiben, die soll man abtreiben. Ja? Wenn wir das Bild jetzt vom Apostel Paulus weiterhin gebrauchen. Ja? Dass die nicht ans Licht kommt. Ja? Dass die sich nicht ausbreiten kann, wachsen kann. Denn es bewirkt den Tod. Ist es so? Lass uns stille werden und beten und einfach auch das vom Herrn hinlegen. Vater, wir danken dir für dein Wort an diesem Morgen. Und Herr, du willst Männer sehen, die voll Geistes sind. Aber vielleicht ist es gerade, dass wir irgendwo Sünde in uns zulassen. Wir bitten um Vergebung. Reinige du durch das Blut Jesu Christi jede Sünde. Nimm sie hinweg. Mach neu. Lass uns brauchbar werden zu deiner Ehre.